Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast mit Susanne Balthasar. Es wird langsam Herbst. Das Licht wird weniger, die Pullover werden dicker, die Blätter bunt. Aber eigentlich ist das auch ganz gut, denn es kommt wieder etwas Neues und auch viel Schönes. Darum geht's in diesem Podcast, um die Herbstküche zum Beispiel. Dafür suchen wir die Zutaten mit einem Sternekoch im Wald. Wir werden Drachen bauen, die sogar bei Flaute fliegen, und schauen uns die etwas triste Modefarbe der Saison an. Der Herbst, ein Thema, vier Facetten. Welche genau, das hören wir uns mal kurz an.
Es wird wieder Herbst, Jahreszeit zwischen Sommer und Winter als Zeit der Ernte und der bunten Färbung der Blätter von Laubbäumen.
Lass deinen Drachen steigen.
Gegenüber diesen Flautenschwebern habe ich Sturmvögel gebaut. Das heißt, ich wollte diese Drachen auch bei starkem Wind fliegen lassen können.
Ich bin der Meisterkoch, ich setz die Mütze auf.
Wenn man mal so einen ganz knallig orange-gelben Pilz halt wo sieht, dann auf jeden Fall mitnehmen. Der schmeckt nach Hühnchen.
Braun hatte ja schon mal ganz große Phasen und die ganzen 70er Jahre waren ja praktisch komplett braun. Damals war ja alles braun.
Wäre es nicht toll, wenn man einen Ort hat, an dem Leute sich verabschieden können und wo man ihre Stimme hören kann?
Abschied nehmen ist eine Kunst, aber dazu später mehr. Wir fangen erstmal mit dem Sammeln an. Im Herbst wird schließlich die Ernte eingeholt. Tiere legen Vorräte für den Winter an und das tun wir Menschen natürlich auch. Zum Beispiel der Sternekoch Daniel Schmidthaler, der in Mecklenburg-Vorpommern in der Feldberger Seenlandschaft sein Restaurant Alte Schule betreibt. Meine Kollegin Marietta Schwarz hat ihn besucht und geschaut, was er jetzt so findet im Wald. Hallo Marietta.
Hallo Susanne.
Marietta, es gibt ja kaum mehr einen Koch, der nicht mit regionalen Zutaten arbeitet, der nicht selbst einlegt, einkocht, fermentiert. Warum bist du ausgerechnet zu Daniel Schmidthaler gefahren? Sein Restaurant, das liegt ja nicht gerade um die Ecke.
Ja, das stimmt. Das sind so gut 100 Kilometer von Berlin nach Norden raus. Und diese Feldberger Seenlandschaft, die du ja auch schon erwähnt hast, ist ja auch ein ziemlich einsames Fleckchen. Insofern finde ich das auch mutig, sich als Sternekoch dort so quasi im Nichts niederzulassen. Aber diese alte Schule, wie das Restaurant heißt, ist eben auch so ein Restaurant, wo wirklich Sachen auf den Tisch kommen, die ja draußen direkt vor der Tür wachsen, auch wild wachsen. Aber da ist eben auch so richtig ungewöhnliches Zeug dabei. Also sieht man auch sofort, wenn man da reinkommt, da stehen überall Einmachgläser herum, wo zum Beispiel Aprikosenkerne, Pilze, Luftknoblauch, eingelegte Wildfenchelsamen oder Kiefernzapfen drin sind.
Und dann sehe ich hier Rehbauch. Ist es wirklich, ja, es ist wirklich getrocknetes Fleisch.
Ja, ja, wir nutzen es dann wieder, um Soßen damit zu kochen. Die Bauchlappen sind aber immer sehr mager, weil Reh eins der magersten Fleisch allgemein ist, was es gibt. Und dann haben wir halt mal versucht, da was wegzutrocknen und dann können wir gut wieder Sachen aromatisieren damit. Oder es fein reiben irgendwo drüber als Gewürz.
Das heißt, es bleibt alles ein Experiment.
Es ist immer
lebenslanges Kochexperiment oder Sammelexperiment.
Es verändert sich jedes Jahr alles und man lernt dann auch nie aus. Das ist ja das Schöne am Beruf. Ich meine mal, es gibt halt so viele Möglichkeiten und bei uns geht auch viel schief, muss man auch ganz klar so sagen. Und wenn nur Gläser platzen beim Abdämpfen, aber und manchmal denkt man, okay, da kommt was Tolles bei raus und dann macht man das Glas auf und denkt, oh Scheiße,
schmeckt nicht.
Nee, also das kenne ich ja von zu Hause, diese aufgeplatzten Gläser oder dass es einfach nichts geworden ist. Was macht denn jetzt im Herbst Daniel Schmidthaler? Was macht er da so ein?
Also in der Küche standen mehrere Kisten mit Obst aus der Region. Die sollten an dem Tag noch eingekocht werden. Und dann bin ich mit ihm eben auch zu so einem Wald ganz in der Nähe gefahren, wo er oft zum Sammeln hingeht. Und das macht er auch fast jeden Tag.
Das stelle ich mir sofort ganz romantisch und meditativ vor, wenn so ein Restaurantbetreiber täglich durch den Wald stapft und da sein Essen aus der Natur holt, aus der Wildnis vielleicht sogar. Oder ist das nicht doch vielleicht auch Stress, weil man da jeden Tag was ranschaffen muss?
Ja, also von Stress würde er jetzt nicht reden, aber er hat mir gesagt, er fängt morgens um 6 an zu arbeiten und um 12 macht er eine Waldpause für 2 Stunden. Das ist dann sozusagen der entspanntere Teil des Tages, kann man sich auch vorstellen. Ich glaube, wir Städterinnen lesen da in so einem Waldspaziergang natürlich schnell auch was Romantisches. Und es war ja auch so ein wunderschöner Spätherbsttag mit blauem Himmel und die Blätter im Wald schon so leicht verfärbt. Der Wind, der da dann so durchraschelt. Und wir sind über so weiches Moos gelaufen. Und dann, als ob es bestellt gewesen wäre, ist dann tatsächlich auch noch ein Reh an uns vorbeigehüpft.
Aha, der Rehbauch.
Ja. Es war ein ganzes Reh. Mit Bauch und Beinen zusammen.
Also ein künftiger Rehbauch vielleicht. Da wart ihr dann aber schon so richtig im Dickicht?
Nee, überhaupt nicht. Also eigentlich war es erstmal ein etwas langweiliger Forstweg. Wahrscheinlich hat mich Daniel Schmidthaler da auch hingeführt, weil er mich mit dem Unterholz nicht so überfordern wollte, denke ich mir. Und wie lesen Sie den Wald? Also sind Sie so halb gebückt mit Fokus auf dem Boden oder nehmen Sie die Schönheit der Natur wahr?
Ja, ich bin tatsächlich eher der Sprinter. Ja, meine Frau sagt immer, wenn wir zusammen in den Wald gehen, ich mache beim Pilzesammeln sicher in einer Stunde 10.000 Schritte. Also normalerweise laufe ich auch nicht die schönen Wege. Ich bin auch ein totaler Nasenmensch, also ich finde zurzeit ist hier ein bisschen zu, aber normalerweise liebe ich einfach diesen Geruch, der im Wald ist. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen einbiegen. Ganz klar, also klar laufe ich durch den Wald, aber ich nehme natürlich auch diese Geräusche wahr. Ich nehme in der Regel auch Tiere wahr, wenn sie davonlaufen. Also klar, man saugt das alles auf, aber es ist halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen,
es ist nicht so romantisch, wie es sich immer anhört.
Nee, also es ist jetzt nicht so romantisch, wie jetzt gerade, wo ich ganz easy-peasy so halt spazier und auch die Uhrzeit nicht im Auge habe, sondern einfach, ja.
Ja, Susanne, wir haben jetzt mit der Romantik eben schon angesprochen. Am Ende geht es dann eben darum, die Küche mit Sachen zu verfeinern, die man nicht kaufen kann und die Daniel Schmidthaler dann bei diesen Spaziergängen oder Sprints, wie er sagt, im Wald entdeckt und die Region zu schmecken. Jetzt im Herbst ist natürlich Pilzzeit. Danach haben wir Ausschau gehalten und Pilze, die gehören bei ihm fast zu jedem Menü dazu. Aber Pilze sammelt er eigentlich das ganze Jahr über.
Interessant, dass Pilze das ganze Jahr wachsen, das war mir so eigentlich gar nicht klar. Aber jetzt im Herbst ist das natürlich naheliegend.
Ja, aber hast du zum Beispiel schon mal Baumpilze gesammelt?
Nee, also die sehe ich öfter, die sind ja ziemlich groß, aber ich wusste auch gar nicht, dass man die essen kann.
Ja, vielleicht sollten wir uns da mal rantrauen.
Mal sehen.
Den Laubporling und Schwefelporling sind zwei Pilze, die wir auch servieren, wenn wir sie finden. Schwefelporling ist ja auch eher was so im Frühjahr, Juni dann an Bäumen wächst. Wenn man mal so einen ganz knallig orange-gelben Pilz halt wo sieht, dann auf jeden Fall mitnehmen. Der schmeckt nach Hühnchen. Das sind halt für mich als Koch oder auch als Gastgeber irgendwie halt die schönsten Momente, dass man halt Leute mit so einem tollen Naturprodukt einfach total überraschen kann. Mhm.
Oh, schönes Moos hier.
Also Moos ist tatsächlich auch was wir schon versucht haben, irgendwie als Aromatik aufzunehmen, aber es bleibt halt trotzdem feuchtes Moos, also komisch vom Geschmack.
Also mit Moos hat der Sternekoch anscheinend nicht so tolle Erfahrungen gemacht in der Küche. Gibt es denn andere ungewöhnliche Zutaten, die es auf den Restaurantteller geschafft haben?
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel sowas wie Sonnenblumenwurzeln oder Farn, der angeblich so einen leicht lakritzigen Geschmack hat. Dann benutzt er frische Triebe von Nadelbäumen. Alles oder sehr vieles kann man sagen. Und natürlich dann von den Jahreszeiten abhängig. Aktuell bietet Daniel Schmidthaler wohl so ein Zwetschgenkompott mit Herbsttrompeten an. Das sind so schwarze Pilze, die ja in so Gruppen wachsen. Das sieht natürlich dann zu so einem Dunkelviolett auch richtig toll aus. Und er meinte auch, jedes Jahr werden andere Zutaten gleichzeitig reif, sodass man die Erfahrungen vom Vorjahr nur bedingt anwenden kann und deshalb wechselt dieses Menü auch ständig und ist immer neu.
Aber wie entdeckt er denn überhaupt etwas Neues? Also man kann ja auch nicht alles essen oder ausprobieren, was man so findet. Da sind ja vielleicht auch mal giftige
Pilze.
Ja, zum Beispiel, aber auch nicht nur Pilze, vielleicht auch Blätter oder Rinden oder das kann man ja auch nicht alles essen.
Ja, ich habe ihn bei der Pilzsuche zwischendurch auch gefragt, wie er mir denn signalisieren will, dass er gleich umfällt, weil er hat auch mehrfach an so unbekannten Pilzen so genascht. Ja, ist dann aber nichts passiert. Nicht nachmachen. Vieles ist Zufall und Intuition, sagt er. Manchmal hat er auch so kreative Blockaden in der Küche. Und dann sieht er was im Wald bei seinen Spaziergängen oder beim Sprint. Und es fällt ihm dann, wie er mir erzählt hat, so innerhalb von 2 Minuten ein ganz neues Gericht ein. Und so hat er auch mit den Kiefernzapfen, die wir vorher im Einmachglas gesehen haben, angefangen.
Das war wirklich aus Zufall. War auch damals mit einem Reporterteam, war ich in dem Wald. Da waren zu starke Stürme, da sind zu viele Kiefern umgefallen gewesen. Und deswegen lagen die alle auf dem Boden und die ganzen jungen Kiefernzapfen dran. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme einfach mal ein paar mit. Und dann haben wir die halt eingekocht.
Und wie schmecken die Kiefernzapfen? Also ich stelle mir das ja ganz lecker vor. Die riechen auf jeden
Bestimmt.
Fall schon mal.
Ist es lecker. Ich konnte das nicht probieren selbst. Aber die werden süß-sauer eingelegt, damit der Harzgeschmack so ein bisschen zurückgeht. Und am Ende hat er dann eine Knolle, die einfach, wie er sagt, stark nach Wald schmeckt. Und dieser Waldgeschmack, der landet auch in Getränken. Zum Beispiel hat er bei unserem Spaziergang zwischendurch auch nach so einem Kiefernzweig gegriffen und erzählt, dass er daraus so eine alkoholfreie Getränkebegleitung macht mit Honig, Wasser, fermentieren. Und dann entsteht so ein bisschen Sprudel und es wird so ein harziges, leicht gesüßtes Getränk.
Das hört sich eigentlich ganz einfach an, aber das ist es vermutlich ja nicht.
Glaube ich auch. Also ich habe unterwegs sofort Lust auf so Kochexperimente bekommen. Er hat ja auch ein Kochbuch, von dem man sich inspirieren lassen kann. Das ist natürlich ein Weg, ne, der so vom zufälligen Aufsammeln bis zum gelungenen Gericht führt. Und dafür braucht es natürlich auch eine Menge Erfahrung. Und was man ja erstmal auch gar nicht bedenkt, ist, manchmal findet er was, experimentiert in der Küche. Und wenn die Idee dann gelingt, kann es sein, dass er beim nächsten Spaziergang diese Ernte schon gar nicht mehr findet, weil die nicht mehr verfügbar ist.
Ja, muss sich immer was Neues ausdenken, ne? Und was habt ihr jetzt dieses Mal eigentlich gesammelt?
Naja, eigentlich haben wir gar nicht so viel mitgenommen. Wir haben ja auch die ganze Zeit geredet. In der Kiste, die Daniel Schmidthaler unterm Arm trug, da waren zum Schluss ein paar Maronen, Pilze. Für mich, denn fürs Restaurant hätte das gar nicht gereicht. Da braucht man ja größere Mengen und wahrscheinlich auch bessere und unwegsamere Orte.
Und ein bisschen Sammlerglück braucht man natürlich auch immer.
Genau.
Marietta Schwarz war auf einem Erntestreifzug mit dem Sternekoch Daniel Schmidthaler durch die Wälder. Da gibt es im Herbst viel mehr als nur Pilze und überhaupt das ganze Jahr. Marietta, vielen Dank.
Bitteschön.
Falls Sie in diesem Herbst schon ein Kleidungsstück kaufen wollten, dann ist Ihnen bestimmt etwas aufgefallen. Alles ist braun. Mäntel, Jacken, Pullover, Hosen, Schuhe, Taschen. Ich find's gut, weil ich das besser finde als schwarz oder grau, aber Matthias Finger ist da ein bisschen skeptisch. Der fragt sich nämlich, ob das jetzt nicht der Gipfel der Tristesse ist.
Nougat, Terrakotta, Mokka, Kastanie, Karamell, Schokolade. Der Begriff braun reicht nicht, denn die Farbe ist überall in zig Tönen. Man könnte auch sagen, braun wie Matsch oder wie ein entlaubtes Baumgerippe. Für Modebewusste bleibt da nur die Flucht nach vorn, sagt Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus.
Braun ist ja eine sehr bodenständige Farbe, die auch für Sehnsucht nach Naturverbundenheit, nach echten Erlebnissen steht in so einer digitalen Welt. Dann gibt es ja auch immer so Trendzyklen und Braun hatte ja schon mal ganz große Phasen und die ganzen 70er Jahre waren ja praktisch komplett braun. Damals war ja alles braun.
Und wir haben lange gebraucht, um uns davon wieder zu erholen. Dabei wuchsen auf dem braunen Untergrund mindestens noch die fröhlich-psychedelischen Blümchen des Flower Powers. Nach 50 Jahren aber, einer Ewigkeit in der schnelllebigen Fashionwelt, bekommt die erdige Ex-Hippie-Farbe eine neue Chance und sorgt für einen radikalen Bruch.
Braun ist das neue Schwarz. Das heißt, man kann es genauso einsetzen, wie man früher das Schwarz eingesetzt hat.
Mittlerweile geht Braun übrigens auch offiziell mit Schwarz. Früher ein No-Go. Überhaupt. Das ewige Diktat der Existenzialistenfarbe ist gebrochen, verkündet Carl Tillissen vom Deutschen Modeinstitut.
Dieses braune Spektrum schafft eine neue Neutralität, die wärmer ist, die weicher ist, als wir das aus dem Brutalismus des 20. Jahrhunderts kennen. Und spiegelt sich auch eine große, große Designströmung, die wir als Feminimalism bezeichnen.
Ein Wortspiel aus feminin und minimalistisch. In der Designwelt werden weibliche Stimmen wichtiger. Und die lassen offenbar wärmere Farben zu, Farbpsychologe Carsten Hohmann.
Braun kommt aus dem Orange. Diese Wärme führt zu einer gewissen Geborgenheit, die wir Menschen alle verspüren, wenn wir uns mit Braun zum Beispiel umgeben. Baumstämme sind braun, das Erdreich ist ganz oft braun. Das ist, glaube ich, die am häufigsten vorkommende Farbe in der Natur.
Den Wandel der Jahreszeit reflektieren wir jetzt also auch mit unserer Klamottenwahl. Ich mache den Selbstversuch mit Modedesignerin Johanna Meyer. Sie sucht mir einen Alpaka-Strickpullover aus von Ami Paris in Haselnussbraun.
Dieses Dunkelbraun ist eigentlich auch sehr klassisch, kann man eigentlich sagen.
Und wie wirke ich auf dich?
Also dieses Dunkelbraun macht so einen schönen, eleganten, luxuriösen Eindruck.
Und womit würdest du es kombinieren?
Also andere Naturtöne, wie so ein Cremeton oder ein Beige.
Rosa?
Ja, rosa Korthose. Also dann würde ich es lieber andersrum machen, eine braune Korthose und rosa Oberteil.
Das sähe dann modern aus, meint Johanna. Mit metallischen Tönen wiederum wirke dunkelbraun glamourös. Vielleicht zu Weihnachten mit einer sexy Lurex-Hose. Aber vielleicht nehme ich doch lieber eine Strickjacke von Carhartt in Palisander und inszeniere mich als Mann, der mit der Natur in Einklang steht, als eine Art Signal.
Mit dem man sich tatsächlich insbesondere abgrenzen möchte von dem Feindbild des alten weißen Mannes, der eben in diesen grauen und dunkelblauen Anzügen aufgetreten ist und der für sämtliche Probleme der Welt verantwortlich gemacht wird.
Insbesondere für die Zerstörung der Natur, philosophiert Carl Tillissen. Negative Assoziationen wie die aktuell viel zitierte braune Gesinnung spielten dabei keine Rolle mehr.
Eigentlich ist inzwischen dieses blaue, dieses kräftige leuchtende Blau die Farbe der Rechten geworden.
Mokka Mousse ist übrigens die Pantone-Farbe des Jahres. Sie soll das traute Heim in ein Nest verwandeln.
Es ist der Wunsch nach dem Rückzug in die sichere Höhle, in den Bereich, wo man quasi von dieser als unsicher empfundenen Außenwelt sich abgeschirmt fühlt, wo man nicht teilhaben muss an der empfundenen Gefahr, sondern eben ja, im bildlichen Sinne den Stein vor die Höhle rollen kann und für sich sein kann.
Erklärt mir Farbpsychologe Carsten Hohmann. Ich stelle mir das etwas deprimierend vor. Aber ich muss ja nicht gleich alles komplett braun streichen oder mit Lehm verputzen. Designerin Johanna Meyer empfiehlt als niederschwelligen Einstieg braune Bettwäsche. Jackpot, die wirkt auch nicht so schnell schmutzig.
Wenn Braun erstmal im Bett angekommen ist, dann ist die Trendfarbe wirklich überall. Das muss ja nicht sein. Wenn man jetzt im September an einem windigen Tag in den Himmel schaut, dann sieht man mit ein bisschen Glück wieder Drachen. Sie zappeln an einem dünnen Faden oben im Himmel und unten steht meistens ein Kind, um mit ihm spazieren zu gehen. Aber es gibt auch jede Menge Erwachsene, die der Faszination der Flugobjekte erlegen sind. Eine ist die Künstlerin Anna Rubin aus Kärnten. Sie baut filigrane Drachenskulpturen und lässt sie als Landschaftsbilder am Himmel tanzen. Hallo Anna Rubin.
Hallo.
Frau Rubin, Sie sind gerade in Bad Gastein. Wie ist denn das Wetter da? Ist es gutes Drachenwetter?
Also im Moment gerade nicht, weil der Wind ganz, ganz schwach ist. Gestern war der Wind hier sehr stark, was aber nicht heißt, dass da jeder Drache gut fliegt. Die Drachen, die ich zum Beispiel baue, das sind Leichtwinddrachen, also Drachen für leichten Wind. Und da ist so ein herbstlicher Sturm manchmal zu viel.
Also Sie brauchen im Prinzip so ein Mittelding, nicht ganz so wenig wie heute und nicht ganz so viel wie gestern.
Ja, genau.
Okay, beim Wort Drachen, da denken ja viele Menschen wahrscheinlich an diese klassischen Herbstdrachen aus Transparentpapier, die man vielleicht im Kindergarten mal gebastelt hat, oder diese Plastikdrachen, die man im Geschäft kaufen kann. Aber wir reden ja jetzt über ganz andere Dinge, also eigentlich eher über dreidimensionale Himmelsskulpturen. Wie würden Sie die denn beschreiben und was ist das Besondere an Ihren Drachen? Welche Materialien benutzen Sie da zum Beispiel für?
Also ich baue Drachen aus Bambus und aus Papier, manchmal auch aus Folie, oder früher habe ich auch für das Segel zum Beispiel Blätter verwendet. Aber dem Bambus als Gerüstmaterial, dem bin ich treu geblieben. Und ich baue Drachen, die eigentlich gar nicht mehr wie die typischen Drachen ausschauen. Manchmal sind es ganz chaotische Strukturen, manchmal baue ich zum Beispiel Berge, die fliegen können, oder ich baue runde Drachen, die wie große Kreise im Himmel schweben und ein großes Loch in der Mitte haben. Ich baue überhaupt gern Drachen, die viele Löcher haben, weil Löcher im Drachensegel und auch in der Struktur jetzt vom Drachen eigentlich für einen stabilen Flug sorgen.
Ja, interessant. Das sieht man ja bei diesen Drachen, die man so kennt, eigentlich gar nicht. Wie kommen Sie denn da zu der Form Ihres Drachens? Also die Bambusverstrebungen sind ja oft ganz wild angeordnet. Also Sie haben mal gesagt, als ob man Mikado-Stäbe ausgeworfen hätte und das Papier dann eigentlich genauso wild dazwischen. Das scheint ja erstmal ganz frei entworfen zu sein. Aber ist das tatsächlich so? Die Dinger müssen ja schließlich fliegen können.
Ja, genau. Und das ist eigentlich das, was mich beim Drachenbauen so interessiert und auch fasziniert. Das ist einerseits sozusagen, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und dann auch schon ein bisschen auskennt, desto freier kann man natürlich arbeiten. Aber ein Aspekt ist ganz stark eben diese Flugtauglichkeit. Das heißt, das Gesetz vom Wind bestimmt dadurch auch ein bisschen sozusagen die Gestalt des Drachens. Ich habe mit dem Drachenbauen begonnen, da hat mich am Anfang das genau interessiert. Das heißt, ich habe dann eine Zeit lang Flautenschweber gebaut, das waren eben Drachen für ganz schwachen Wind. Und im Gegenüber, dann habe ich Sturmvögel gebaut. Ja, da war der Wind ganz stark bestimmend auch für die Form.
Also das heißt, wenn Sie mit dem Drachen rausgehen, dann nehmen Sie halt jeweils an das Wetter angepasst, suchen Sie sich Ihren Drachen raus.
Ja, genau. Jeder Drachenbauer schaut, zum Beispiel im Winter, wenn die Leute einheizen, kann man am Rauch schon sehen, steigt der Grat auf, dann ist gar kein Wind, ist der leicht schräg, dann ist ein leichter Wind. Oder man beobachtet eben die Äste von Bäumen. Der Wind ist ja unsichtbar. Das heißt, wir müssen Dinge beobachten, die der Wind bewegt.
Passiert Ihnen das denn auch manchmal, was man ja aus dem Kindergarten kennt, dass der Drache gar nicht fliegt?
Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn der gleich fliegt, aber manchmal ist das nicht. Und dann gibt es einfach Dinge, die man überprüfen kann. Das ist zum Beispiel, jede Drachenart hat einen gewissen Winkel, in dem eben der Drache stabil im Wind fliegt. Und da muss man rumprobieren, bis man diesen Art Winkel findet. Oder eine ganz leichte Hilfe ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Drachen gekauft hat und der nicht fliegt, dass man einen Drachenschwanz dran montiert, weil die Drachenschwänze den Flug der Drachen stabilisieren. Und so gibt es einfach ein paar sozusagen Dinge, die man überprüft und dann probiert man weiter. Und eigentlich kann man fast jeden Drachen zum Fliegen bringen.
Also man hört, dass Sie sind absolut fasziniert von den Drachen. Sie haben ja vor einigen Jahren sogar Ihren Job als angehende Kunstlehrerin dafür sausen lassen, um sich voll und ganz dem Drachenbau zu widmen. Wann haben Sie das denn eigentlich gemerkt, dass das Ihre Berufung ist?
Das war ganz witzig. Das war wie ein schleichender Prozess. Das war wie vorgezeichnet und ich bin dem einfach irgendwie gefolgt. Ich habe an der Bildenden, also an der Kunstakademie in Wien studiert, habe mich ganz stark mit Landschaft und Wind beschäftigt und bin dann mit der Zeit auf die Drachen gekommen und habe dann sehr lang für diese Diplomarbeit gebraucht. Ich habe dann eben mit dem Thema Drachen abgeschlossen und ich habe deswegen lang gebraucht, weil wir jetzt in Europa haben keine Drachenkultur. Das heißt, oft bleibt der Drache so in dieser Bastelecke. Das ist ganz okay. Aber interessant wird, wenn man dann sieht, eigentlich, was für ein großes Feld der Drache bespielt. Das ist nicht nur das Basteln, sondern das geht zum Design, das geht eben in die Sportrichtung, wenn man an diese Sportdrachen denkt. Und es geht auch in die künstlerische Richtung. Und der Drache ist irgendwie in meinem Kopf geblieben. Und dann habe ich einfach sozusagen mich entschlossen, das zu versuchen, als freischaffende Drachenbauerin zu leben. Und das hat funktioniert. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
Okay, und wie lebt man davon als freischaffende Drachenbauerin? Also gibt es Drachenliebhaber, die ihre Objekte kaufen?
Genau, also es gibt Leute, die Drachen von mir kaufen. Meistens werden die Drachen nicht geflogen, sondern hängen dann zum Beispiel in einem hohen Raum, in einem Stiegenhaus und bewegen sich dort wie eine Art Mobile oder hängen als eine Art reliefartige Struktur vor einer Wand und werfen einen Schatten. Das heißt, ich habe solche Aufträge, aber auch größere Aufträge, dass ich Installationen mache für Museen oder für Kirchenräume. Und ich leite auch Kurse an Kunsthochschulen zum Beispiel.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass wir in Europa nicht so eine ausgeprägte Drachenkultur haben. Ich glaube, dass Drachen aus China kommen. Sieht das da anders aus? Wie ist die chinesische oder die asiatische Drachenkultur?
Die ist uralt. Also ich habe jetzt zu der chinesischen Drachenkultur und Tradition nicht so einen starken Bezug wie zur japanischen, weil ich einfach zweimal schon in Japan war und ich fühle mich sehr verbunden, wie die mit dem Bambus umgehen und eben was für Papier sie machen und auch die Drachenformen. Und in Japan sind die ältesten Aufzeichnungen, ich glaube fast 2000 Jahre alt, die es über Drachen gibt. Das heißt, sozusagen dort sind Drachen viel stärker auch präsent in verschiedenen zum Beispiel Ritualen. Also es werden Drachen geflogen mit Reisähren über Feldern und das ist eine Art Fruchtbarkeitsritual. Es gibt unglaublich viele Drachenfeste, die gibt es allerdings bei uns auch, nur werden dort eben ganz traditionelle Formen geflogen. Und in Japan ist das so, dass so jede Region ihre eigene Drachenform hat. Und man muss sagen, in ganz Asien ist sozusagen die Drachenkultur und Tradition ganz tief verankert.
Sagt die Drachenbaukünstlerin Anna Rubin. Und wenn Sie auch mal Lust haben, so einen Drachen zu bauen, dann können Sie das in Workshops bei Anna Rubin lernen. Und die sehen auch richtig toll aus, diese Drachen. Kann man sich auf ihrer Webseite mal anschauen. Jetzt im Herbst sind wieder Workshops angesetzt. Anna Rubin, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Der Herbst ist das Thema dieses Podcasts und er ist die Zeit des Abschieds. Ein Künstlerduo aus Los Angeles hat das Thema in den Blick genommen und ein interessantes Projekt dazu gestartet. Sie haben eine Telefonnummer geschaltet, unter der man Abschiedsbotschaften absetzen kann oder Abschiedsbotschaften nachholen kann, zum Beispiel wenn jemand schon gestorben ist. Was die Menschen gesagt haben und wie es zu dieser Aktion gekommen ist, haben die beiden Antje Sieb erzählt.
Wir haben über Verlust gesprochen und gedacht, wäre es nicht toll, wenn man einen Ort hat, an dem Leute sich verabschieden können und wo man ihre Stimme hören kann?
Adam Trunell erzählt, wie er und Alexis Wood vor gut anderthalb Jahren auf die Idee gekommen sind, die Goodbye Line zu organisieren. Alte Münztelefone sind irgendwie der perfekte Ort dafür, finden die beiden. Von denen müsse man sich ja auch verabschieden. Sie haben eine kostenlose Nummer organisiert, Aufkleber drucken lassen und die ganze Stadt nach Telefonen abgesucht.
Das war wie eine Schatzsuche. Wir sind rumgefahren, haben welche gesehen und in 9 von 10 Fällen war es nicht nur kaputt, sondern es klebte auch noch irgendwas Ekliges am Hörer. Aber wenn es funktioniert hat und man das Freizeichen hörte, war es, als würde es mit einem reden.
Seither haben sie tausende Anrufe aufgezeichnet. Etwa von einer Frau, die eine Fehlgeburt hatte und das ungeborene Kind vermisst.
Last year I was 2 months pregnant and I lost a baby. And I feel like everyone has forgotten about it but me.
Manchmal sagen Leute auch einfach Tschüss zum Münztelefon.
Bye, Payphone.
oder tschüss zu einer fiesen Krankheit, die sie jetzt endlich losgeworden sind.
And I just found out today that the disease, which is called leishmaniasis, is now gone from my body, so I'd like to say goodbye to that wretched thing.
Aber immer wieder geht es um andere Abschiede oder um Dinge, die man jemandem, der nicht mehr da ist, gern noch sagen würde. Wie dieser Mann, der sich mit seiner Mutter am Abend vor ihrem Tod offenbar über schlechte Schulnoten gestritten hatte.
You were upset about my grades and you thought that I might kind of squander my education, things like that, but I think you'd be pretty proud if you could see where I'm at now.
Und der jetzt sagt: Mom, es ist doch was aus mir geworden. Mit den Anrufen respektvoll umzugehen, sei ihnen wichtig, sagen Adam und Alexis. Man könne einfach dazu sagen, dass sie einen Anruf nicht veröffentlichen sollen. Das hört man auch auf der Ansage, wenn man die Nummer der Goodbye-Line wählt.
If you leave a message but don't want it shared, just say so. Thanks again for adding your voice to the Goodbye-Line.
Und auch sonst würden sie sich das gut überlegen, sagt Alexis, weil sie sich verantwortlich fühlen.
We feel protective of people's goodbyes, the fact that they're sharing these with us, and we wanted to make sure that we were honoring it in the right way, especially going into kind of the social media platforms.
Denn mittlerweile sind sie auch auf Instagram und TikTok aktiv und bekommen die meisten Anrufe nicht mehr vom Münzfernsprecher, sondern von Handys. Und es geht auch wieder um andere Arten von Abschied. Etwa um den Abschied von einer Beziehung, die zu Ende ist.
There's a variety of different kind of goodbyes and people who call depending on how they find the goodbye line.
Manchmal machen sie sich auch Sorgen um einen Anrufer und posten dann schon auch mal die Nummer des Krisennotrufs, weil sie das Gefühl haben, da müssen sie jetzt irgendwas tun. Aber ganz oft, sagt Adam, würde man vor allem sehr viel Mitgefühl entwickeln, wenn man einfach nur anderen Menschen zuhört, die sich verabschieden.
We want to create that space for other people. Because when you listen to 5, 10, 20 messages, you really do sort to not only absorb other people's goodbyes and grief, but it puts you in a space of true empathy.
Das wollen sie gern weitergeben. Ihre Idee ist, dass es irgendwann in einer Ausstellung oder auch einfach auf der Straße eine Art Telefonzelle geben soll, wo man den Raum hat, sich welche der mittlerweile tausenden Anrufer auf ihrer Datenbank in Ruhe anzuhören.
You are, you're the best friend that I ever had.
Und sich darauf einlassen, ohne irgendwas anderes nebenbei zu tun. Bisher ist aber Social Media der Ort, wo sie manche Anrufe teilen. Weil sich so auch immer mehr verbreitet, dass es die Goodbye-Line gibt, sei schon irgendwie ein Gemeinschaftsprojekt draus geworden, sagt Alexis.
We do have a lot of people reach out and are excited that they found a working payphone in their town.
Leute melden sich, weil sie ein funktionierendes Münztelefon gefunden haben und wollen Aufkleber haben, und wir schicken sie ihnen.
Just us doing it. It's very much this community-driven project that we love.
Und sie selbst sind auch oft unterwegs und nehmen immer Aufkleber mit. Sie habe auch schon welche in Berlin angebracht, sagt Alexis.
Auch aus Berlin oder überhaupt aus Deutschland können Sie die Goodbye-Line natürlich anrufen. Die Telefonnummer steht auf der Webseite, und dann noch die Ländervorwahl für die USA davor setzen. Das ist die 001. Aber von außerhalb der USA ist der Anruf nicht kostenfrei. Ich sag jetzt auch Goodbye. Wir haben im Wald Essen gesammelt, uns die vielen Facetten der Modefarbe Braun angeschaut, Drachen gebaut, Abschied genommen. Das war der Echtzeitherbst. Und in der Deutschlandfunk-App gibt es noch viel mehr von uns zu hören. Über Hochzeiten, über Sport oder wie man sich schützt. Ich bin Susanne Balthasar und sag Tschüss und bis bald.